RD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Sonntag, der 16. Februar, und wir zeichnen diese Sonderfolge von der Münchner Sicherheitskonferenz um 11.30 Uhr auf.
Und wir, das sind Kai Küstner und Anna Engelke, wir sind beide immer noch in München auf der Sicherheitskonferenz und wir können auch beide nebeneinander sitzen. Diesmal würde ich sagen, sind es nur 30 Zentimeter zwischen uns.
Also wie viel? 8 oder 7 weniger als letztes Mal? Hat sie nicht 37 Zentimeter?
Hatte ich 37 oder hatte ich 80 Zentimeter gesagt? Aber
das ist nicht das Entscheidende.
Nein, aber wir sollten auch zumachen, weil es wird ganz schön warm in dieser Box, in der wir hier sitzen.
Wir beeilen uns. Wir haben ja die Münchner Sicherheitskonferenz sozusagen gemeinsam eröffnet, Freitag, und deshalb ist es auch eigentlich logisch, dass wir dieses Treffen in München auch gemeinsam beenden mit dieser Sonderfolge. Es ist der Versuch, all das ein bisschen zu sortieren, was da in den letzten Tagen passiert ist, und das war ja verdammt viel. Vor allem war es für die Europäer ziemlich viel, was da so auf sie eingeprasselt ist die ganze Woche über. Da dachten sie Anfang der Woche noch, wir hören uns mal in Ruhe an, was die USA so vorhaben in Sachen Friedensverhandlungen zur Ukraine. Und dann stehen sie am Mittwoch auf einmal vor vollendeten Tatsachen und auch auf ziemlich verlorenem Posten, weil nämlich US-Präsident Trump mit Russlands Präsident Putin telefoniert hatte und die USA weiterhin überhaupt keinen Stuhl vorgesehen haben am Verhandlungstisch für Europa. Das hat der US-Sondergesandte für die Ukraine und Russland, Kellogg, mit dem du ja auch gesprochen hattest, Anna, jetzt aktuell nochmal bestätigt. Nun droht den Europäern das andere, nämlich Trump und Putin, über ihren Köpfen und über ihre Köpfe hinweg eine neue europäische Sicherheitsarchitektur bauen, nur ohne dass die Europäer mitreden dabei, was da gezimmert wird. Daher passte es sehr gut, dass ich hier in München die Gelegenheit hatte, ein immerhin 10-minütiges Exklusivinterview mit der neuen EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas zu führen. Und ich habe ihr natürlich auch die berühmte Katzentischfrage gestellt. Wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen. Also die, wie man denn verhindern will, dass Europa da völlig übergangen wird.
This is not happening.
Es kann nicht sein, dass Russland die ukrainischen Gebiete bekommt, die USA die Bodenschätze und Europa die Zeche zahlt für die Friedenssicherung. Das funktioniert nicht.
Regarding the peacekeeping, it will not just simply work.
Ich habe Kaja Kallas im Grunde dreimal zu fragen versucht, wie Europa es denn nun zu schaffen gedenkt, genau dieses Szenario zu verhindern. Russland raubt der Ukraine Land, die USA bekommt die Rohstoffe und Europa zahlt. Kallas hat immer wieder geantwortet, das wird im Grunde automatisch passieren, dass man da mitredet, weil die Europäer bei der Umsetzung einer Friedenslösung gebraucht werden. Womit wir fast schon bei der Frage nach Sicherheitsgarantien oder den Friedenstruppen, den möglichen für die Ukraine sind, die, das ist auch eine Erkenntnis für mich jedenfalls dieser Konferenz, niemand so richtig realistisch findet derzeit. Jedenfalls bedeutet das ja, dass es einen fertigen Plan, eine Strategie der Europäer, wie und womit man Trump eigentlich entgegentreten will, nicht gibt.
Ja, und in dieser ganzen Situation wird in Deutschland gewählt und auf Deutschland warten auch viele in Europa. Das ist hier in München wirklich klar geworden. Also wie sehr Olaf Scholz mit seiner Rede nicht wahrgenommen wurde, wie sich aber alle mit Friedrich Merz, dem Kanzlerkandidaten von CDU und CSU, treffen wollten. Also alle warten auf Deutschland und bei uns dauert es jetzt ja noch eine Woche, bis gewählt wird. Und dann wird es auch noch einige Monate wahrscheinlich dauern, bis es eine Bundesregierung gibt. Und deswegen ist es einfach klar, dass es nicht so schnell gehen dürfte mit der schnellen Strategie, mit dem schnellen Plan.
Was mich schon wieder etwas bestürzt zurücklässt, nachdem ja alle stets beteuert hatten, man sei auf Donald Trump bestens vorbereitet diesmal. Weshalb ich auch fast geneigt bin, der Münchner Sicherheitskonferenz, man sucht ja immer so ein bisschen nach Titeln, im Jahr 2025 die Überschrift »Wie viele Weckrufe braucht Europa noch?« zu geben oder auch die hektische Suche vielleicht, also die Suche der Europäer nach Antworten auf Trump, auf die Adelung Putins durch die USA zum Gesprächspartner auf Augenhöhe. Das ganze Interview mit Kaja Kallas und auch noch zu ganz vielen anderen Aspekten, also gleich bei uns. Bei der Bewertung, wie dramatisch war diese Münchner Sicherheitskonferenz jetzt eigentlich für uns Europäer, habe ich mir gedacht, müsste man sich eigentlich die Frage stellen, wie guckt jemand von außen auf das, was da passiert ist? Also wie guckt zum Beispiel der russische Machthaber Putin darauf? Und der kann, glaube ich, zumindest einigermaßen zufrieden sein mit den letzten Tagen. Vor allem, man muss es ja so hart sagen, weil er der transatlantischen Freundschaft sozusagen beim Zerbröseln live zuschauen kann. Und das ist ja eins von Putins Zielen, einen Keil in die NATO zu treiben. Und ich fand auch sehr bemerkenswert deshalb diese Sätze des US-Vizepräsidenten J.D. Vance hier in München.
The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within.
Die Gefahr, sagt Vance, die Gefahr, die mir Europa betreffend die größten Sorgen macht, ist nicht Russland, ist nicht China, ist kein Akteur von außerhalb. Was mir Sorgen macht, ist die Gefahr von innen. Wenn die USA, wenn das Trump-Team das so sehen, dann ist Anna noch gar nicht absehbar, was das noch an Konsequenzen auch für das Engagement der USA in Europa nach sich zieht, auch wenn es jetzt hier in München erstmal nicht die befürchteten, sehr konkreten Ankündigungen über einen Rückzug der USA aus Europa gegeben hat.
Ja, das war ja erwartet worden. Also viele hier in München hatten erwartet, dass Vizepräsident Vance etwas sagen würde zum massiven Abzug von amerikanischen Truppen aus Europa oder dazu, wie viel Prozent denn ihrer Wirtschaftskraft die europäischen NATO-Partner künftig aufbringen sollen. Also ne, wir sind bei mindestens 2 und Donald Trump hat ja auch schon die 5% ins Spiel gebracht.
Andere sagen 3. Ja.
Andere sagen 3, genau. Ich glaube, das ist jetzt das, worauf sich alle verständigt haben, mindestens 3. Also wenn der NATO-Gipfel im Juni in Den Haag ist, ist die Erwartung, dass dort es eine neue Zahl geben wird, auf die sich die NATO verständigt. Und die hat, glaube ich, mindestens 3.
Ja.
Und dazu gab es jedenfalls nichts Konkretes von J.D. Vance. Und er hat letztendlich auch nicht wirklich was gesagt zu den möglichen Verhandlungen zwischen den USA mit Moskau, also zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Aber Kai, du hast es ja schon erwähnt, J.D. Vance hat sich stattdessen mit Europa, mit Deutschland beschäftigt, man kann fast sagen mit Innenpolitik, und er hat uns Europäern vorgeworfen, dass bei uns Meinungs- und Religionsfreiheit immer weiter eingeschränkt werde, und zugleich, so sein Vorwurf, werde das größte Problem die Einwanderung, dieses Problem werde nicht angegangen. Und für die vielen Politiker, die J.D. Vance hier im großen Saal im Bayerischen Hof zugehört haben, hatte er dann noch diese Botschaft.
If you're running in fear of your own voters, there is nothing America can do for you. Nor, for that matter, is there anything that you can do for the American people who elected me and elected President Trump.
J.D. Vance sagt, wenn ihr Angst vor euren eigenen Wählern habt, dann gibt es nichts, was Amerika für euch tun kann. Sein Auftritt hat durchaus den Eindruck einer Wahlwerbung für die AfD gemacht. Vance hat sich ja am Freitag nicht nur mit dem Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz getroffen, sondern auch mit AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel. Und zwar außerhalb des Terrains der Münchner Sicherheitskonferenz, weil die AfD nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen war. Und die Reaktionen jetzt auf die Rede von J.D. Vance hier im Bayerischen Hof selbst, die waren versteinerte Gesichter im Saal, also gerade mal so viel Applaus, damit es nicht unhöflich ist, Kopfschütteln. Und ich habe dann auch noch mit einigen Gästen aus den USA über J.D. Vance Rede sprechen können. Und die haben mir erzählt, dass sie die Rede so sehen, dass letztendlich J.D. Vance auf sein Publikum in den USA gezielt hat, auf sein Ziel, Donald Trump nachzufolgen, wenn 2028 der das Weiße Haus verlassen muss. Oder also das jedenfalls nach den bisherigen Regeln in den USA ist es so, dass Donald Trump 2028 dann seine zweite Amtszeit zu Ende hat. Genau. Aber dass das eher eine Rede an amerikanisches Publikum war. Und hier in München war es dann der deutsche Verteidigungsminister, der als erster auf die Rede von J.D. Vance reagiert hat, und zwar ziemlich deutlich, mit ziemlich deutlicher Kritik.
Wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst. Das ist das Selbstverständnis der Bundeswehr und steht dafür auch für unsere Demokratie. Diese Demokratie wurde vom US-Vizepräsidenten für ganz Europa vorhin in Frage gestellt. Er spricht von Annihilation of Democracy. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, vergleicht er Zustände in Teilen Europas mit denen in autoritären Regimen. Meine Damen und Herren, das ist nicht akzeptabel.
sehr deutlich nicht akzeptabel.
Du hörst es am Applaus. Die Rede von Boris Pistorius, die war eigentlich gedacht zu einem anderen Thema und dazu hat er auch noch gesprochen, aber er hatte da so 3,5 Minuten als Reaktion auf J.D. Vance. Und das war ein starker Auftritt von Boris Pistorius und es gab viele im Publikum, die sich in dem Moment gefragt haben, ob nicht vielleicht Boris Pistorius doch der bessere Kanzlerkandidat für die SPD gewesen wäre. Aber das ist jetzt ja natürlich eine Woche vor der Bundestagswahl vergossene Milch. Der Kanzler der SPD ist dann ja auch noch hier aufgetreten und zwar am Samstag. Und er hat auch deutlich kritisiert, dass sich J.D. Vance aus seiner Sicht in den deutschen Wahlkampf eingemischt hat. Olaf Scholz.
Das gehört sich nicht, erst recht nicht unter Freunden und Verbündeten. Das weisen wir entschieden zurück. Wie es mit unserer Demokratie weitergeht, das entscheiden wir selbst.
Hörst es auch etwas Applaus bekommen und dann ein paar Stunden später am Samstag war hier auf der Münchner Bühne auch noch der Mann, der Olaf Scholz gerne beerben möchte im Kanzleramt, nämlich der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz. Und auch er hat die Kritik von Vance an eingeschränkter Meinungsfreiheit in Deutschland klar zurückgewiesen.
We would never kick out a news agency out of the press room of our chancellery.
Übersetzt heißt das, wir würden niemals eine Nachrichtenagentur aus dem Presseraum im Kanzleramt rausschmeißen. Das hat Friedrich Merz gesagt und er hat sich damit darauf bezogen, dass Journalisten der amerikanischen Nachrichtenagentur AP zurzeit nicht mehr über Veranstaltungen von US-Präsident Trump berichten dürfen, weil die Nachrichtenagentur AP den Golf von Mexiko weiterhin als Golf von Mexiko bezeichnet und nicht als Golf von Amerika, so wie Donald Trump das möchte.
So viel zum Thema Pressefreiheit. Also es wurde dann zurückgegeben an die Amerikaner.
Genau, genau. Das war der Punkt, den Friedrich Merz machen wollte und den natürlich auch verschiedene andere Leute gemacht haben, mit denen ich gesprochen habe. Und die Rede von J.D. Vance am Freitagnachmittag war und ist ein dickes Ding und hat halt bei den Leuten hier auf der Sicherheitskonferenz Eindruck hinterlassen und hat ihnen auch klar gemacht, ihr könnt nicht mehr auf die USA als verlässlichen Partner zählen. So jedenfalls mein Eindruck.
Ja, also es war eine eher moralische Rede, wenig konkret, aber sie hat viele Europäer sehr, sehr beunruhigt zurückgelassen, das kann man glaube ich sagen. Es sollte ja hier in München eigentlich um die Frage gehen, wie geht's jetzt zwischen der Ukraine und Russland weiter nach diesem Telefonat am vergangenen Mittwoch zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Und deswegen haben wir auch alle auf den Auftritt des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sehr gewartet, der hier am Samstag ans Rednerpult getreten ist. Anna, was ist dir da besonders in Erinnerung geblieben? Für mich war das fast so eine Art europapolitische Rede, aber ja nicht von jemandem aus der EU, bislang jedenfalls noch nicht, sondern eben vom ukrainischen Präsidenten.
Genau, es hätte ja dann die Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sein müssen. Die hat auch hier gesprochen, aber wir werden auch keinen O-Ton von ihr einblenden in unserem Podcast. Und das ist dann auch schon die Antwort auf die Frage, wie dolle diese Rede war. Es ist wirklich so, finde ich, auch meine Wahrnehmung, wie du gesagt hast, dass Volodymyr Selenskyj eine sehr europäische Rede gehalten hat. Und er ist auch sofort mit Standing Ovations begrüßt worden, auch wenn er jetzt in dem Sinne kein neues Gesicht mehr ist hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz im jetzt bald dritten Jahr des russischen Überfalls auf die Ukraine. Und auch Volodymyr Selenskyj hat die Rede von Vice President J.D. Vance als einen tiefen Einschnitt empfunden. Das wurde deutlich in seiner Rede, ein Einschnitt in die transatlantischen Beziehungen zwischen den USA und Europa. Und Selenskyj hat auf J.D. Vances Rede verwiesen, in der ja der Vizepräsident gesagt habe, dass die jahrzehntealten Beziehungen zwischen Europa und Amerika enden würden.
Decades, he said, decades of the old relationship between Europe and America are ending. From now on, things will be different and Europe needs to adjust to that.
Europa muss sich auf die neue Situation einstellen, so Selenskys Fazit. Es bleibt Selensky ja auch nicht viel anderes übrig, als auf Europa und die Europäer zu setzen. Die USA als Partner sind ein unsicherer Kandidat. Das ist Selensky spätestens am vergangenen Mittwoch klar geworden. Da ist er ja von Donald Trump telefonisch darüber informiert worden, dass Trump mit Putin gesprochen hat. Und zwar eben über ein mögliches Ende des Krieges oder zumindest eine wie auch immer geartete Art von Waffenstillstand. Und dass das Telefonat für Selensky überraschend kam, daran hat er hier in München auch keinen Zweifel gelassen. Und er hat dann ein flammendes Plädoyer für eine europäische Armee gehalten. Europa müsse seine Zukunft selbst gestalten. Angesichts der russischen Bedrohung und des schwächer werdenden US-Engagements, sagte der ukrainische Präsident.
We must build the armed forces of Europe, so that Europe's future depends only on Europeans. And decisions about Europe are made in Europe.
Wir müssen die Streitkräfte von Europa aufbauen und die Entscheidungen, die Europa betreffen, müssen in Europa getroffen werden, so Selensky. Und dann hat er etwas gesagt, was auch die Europäer im Raum gerne gehört haben, nämlich, dass es keine Entscheidung über die Ukraine gäbe ohne die Ukraine und keine über Europa ohne Europa.
No decisions about Ukraine without Ukraine, no decisions about Europe without Europe.
Du hörst klare Worte von Volodymyr Selenskyj hier in München.
Ja, wobei, also diese Idee mit der europäischen Armee, die ist ja jetzt nicht neu, ne? Also darüber Nein. wird ja seit Jahrzehnten eigentlich geredet. Und ich habe jetzt hier auch in Gesprächen eigentlich keinen vernommen, selbst flammende Befürworter dieser Armee, dass das im Moment jedenfalls irgendwie eine realistische Chance hat. Also ich fürchte, da hat Selenskyj einen Wunsch ausgesprochen und man kann das natürlich nachvollziehen, dass er will, dass Europa militärisch stärker wird, aber eine europäische Armee sehe ich am Horizont nicht auftauchen.
Die sehe ich auch nicht. Ich habe es nur so als Unterstützung seines Wunsches verstanden, beziehungsweise es ist ja seine Not. Er kann auf die USA nicht mehr setzen, das ist total klar. Und das heißt, er muss nach Europa gucken. Und um das zu unterstreichen, hat er halt das mit der europäischen Armee vorgeschlagen. Ich sehe das auch nicht.
Und die NATO kommt er wahrscheinlich ja auch nicht. Auch das ist unrealistisch.
Genau, aber das ist ja dieser Gedanke dahinter, wenn er nicht in die NATO kommt, weißt du, dass er sich dann noch stärker an die Seite Europas setzt. Und interessanterweise hatte ich ja auch gehört, dass hier die Amerikaner durchaus durch die Räume der Sicherheitskonferenz gegangen sind und bei den Europäern abgefragt haben, was die denn so liefern könnten für eine vermeintliche Friedenstruppe oder generell für diese Frage, wie man denn einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine absichern könnte. Das fand ich wirklich sehr interessant.
Soll sogar ja ein Fragebogen, genau, den die Amerikaner verschickt haben. Wurde auch bestätigt aus einigen europäischen Hauptstädten.
Ja, ich hatte das auch gehört. Und ich hatte dann die Gelegenheit, hier auch in München über die Rede von Volodymyr Selenskyj und auch über die Rede von J.D. Vance mit Gwendolyn Sasse zu sprechen. Sie ist eine exzellente Kennerin der Ukraine, beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit dem Land, mit Osteuropa und sie ist die wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin und das ist ihr Fazit.
Man hat den Eindruck, dass Europa oder Teile von Europa jetzt richtig aufwachen und dass so eine Schockstarre aufhört. Man hat darauf gewartet, wie sich die Trump-Administration verhalten wird und jetzt gibt es keinerlei Zweifel mehr darüber, wie groß eigentlich die Herausforderungen in der internationalen Politik mit Donald Trump sein werden. Und ich glaube, man muss es einfach so klar sagen, die transatlantischen Beziehungen, das kann jetzt keiner hier mehr verneinen, gibt es in dieser Form, wie wir sie auch vor allem in Deutschland kennen, nicht mehr. Und damit werden auch Institutionen wie die EU oder die NATO in ihrer Existenz oder vor allem ihrer Funktionsfähigkeit nicht mehr so automatisch gesichert sein. Und man hat es zwar geschafft, auf J.D. Vance klare Worte zu finden, aber diesen Worten müssen natürlich auch Taten folgen. Und mir ist vor allem bei den deutschen Politikern und Politikerinnen aufgefallen, dass man zwar klar gegenüber J.D. Vance formulieren kann, aber die Diskrepanz zwischen diesen Argumenten und auch einem neuen, auch viel härteren Ton auf der einen Seite und doch einem Wahlkampf, der vor allem mit innenpolitischen Themen geführt wurde, könnte nicht größer sein. Das heißt, auch gleich nach der Bundestagswahl müssen wirklich neue Prioritäten und auch ein großer Beitrag zu einer wirklichen strategischen Ausrichtung Europas kommen.
Da hörst du, Kai, was wir am Anfang besprochen haben, was du ja gesagt hast, wie sehr letztendlich Europa auf Deutschland wartet. Und das ist einem hier wirklich sehr bewusst geworden. Wir gucken ja in Berlin, wenn ich in Berlin bin, wieder im Hauptstadtstudio, da gucken wir ja immer auf unseren kleinen Nabel der Welt. Aber auf
die
Berlin
Welt
wird
guckt auch auf uns.
Ja. Genau, auf uns wird geguckt, auf unseren Bauchnabel wird auch geguckt. Und in diesem Moment, wo wir ja unseren Podcast aufzeichnen, da ist noch unklar, wie es weitergeht. In der kommenden Woche wollen unter anderem der amerikanische Außenminister Marco Rubio und ranghohe russische Vertreter in Saudi-Arabien über ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs sprechen, so heißt es zumindest. Und außerdem hat der französische Präsident Macron die Europäer zu einem Sondergipfel nach Paris eingeladen, um zu überlegen, wie ihre Position aussehen kann und was sie auch in der Lage sind für einen möglichen Waffenstillstand zu leisten, weil ihre Befürchtung ja einfach sehr groß ist und zu Recht sehr groß ist, dass sie bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und Russland keine Rolle spielen. Und Kai, du hast ja die großartige Gelegenheit gehabt, mit Kaja Kallas zu sprechen, der Außenbeauftragten der Europäischen Union.
Genau, und nach allem, was wir gerade besprochen haben, drängt sich natürlich sehr stark der Verdacht auf, dass die USA gerade dabei sind, die Sicherheitsarchitektur Europas neu zu formen, nur eben ohne Europa. Und das ist auch genau die Frage, die ich Kaja Kallas zum Auftakt gestellt habe, ob sie diesen Eindruck eigentlich teilt.
Wir haben sehr gemischte Botschaften gehört, das stimmt. Wenn man sich US-Präsident Trumps Telefonat mit Russlands Präsident Putin anschaut, dann reden die beiden in der Tat über die Sicherheitsarchitektur Europas. Aber jede Art von Deal hinter unserem Rücken wird nicht funktionieren. Für jede Art von Friedenslösung für die Ukraine brauchen sie die Europäer, aber auch die Ukraine, um das umzusetzen. Sonst funktioniert das nicht.
Aber wenn man sich die Gespräche über die Zukunft der Ukraine und einen möglichen Frieden in der Ukraine anschaut, dann sitzen die Europäer da bislang ja eben nicht mit am Tisch.
Die neue US-Administration kommt gerade erst ins Amt und wir haben auch hier in München viele Treffen mit Abgesandten aus den USA. Natürlich können wir nicht darüber bestimmen, mit wem Präsident Trump spricht. Aber wenn es zu echten Verhandlungen kommt oder einer Art von Friedensschluss, dann werden die Europäer gebraucht. Wir müssen unseren Platz gar nicht einfordern. Aber kein Deal wird ohne uns funktionieren. Also ist das im Interesse aller. Was ich aber betonen will, wir legen den Fokus zu sehr auf unsere Seite. Das eigentliche Problem liegt aber darin, dass Putin keinen Frieden möchte. Sie haben keine Truppen zurückgezogen, sie haben von ihren Zielen nicht Abstand genommen. Wir müssen Putin unter Druck setzen.
But coming back to Europe, how noch einmal zurück zu Europa. Wie wollen Sie denn das Trump-Team eigentlich davon überzeugen, dass Europa mit am Tisch sitzen muss? Was können Sie da überhaupt in die Waagschale werfen?
If you make in your mind this exercise, how could any deal work without Europeans? Then you come to
Wenn Sie dieses Gedankenexperiment durchführen, wie kann ein Deal ohne Europa funktionieren? Dann werden Sie zu der Lösung kommen, dass Europa dem zustimmen muss. Es kann nicht sein, dass Russland die ukrainischen Gebiete bekommt, die USA die Bodenschätze und Europa die Zeche zahlt für die Friedenssicherung. Das funktioniert nicht. Wir müssen jetzt unsere Stärke mobilisieren.
To use our efforts to really mobilize our strength.
Donald Trump hat ja ganz offensichtlich schon vorab einige Dinge abgeräumt. Er hat die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ausgeschlossen. Er hat auch US-Truppen zur Absicherung der Ukraine ausgeschlossen. Ist das aus Ihrer Sicht eigentlich eine durchdachte Verhandlungsstrategie?
Es ist keine gute Verhandlungsstrategie, wenn man der anderen Seite gibt, was sie unbedingt will oder deren Hauptforderung vorab erfüllt. Sie begeben sich in keine starke Verhandlungsposition, wenn sie da sofort nachgeben. Wir müssen genau verstehen, wovor Russland Angst hat und nicht nur, was es will. Wir sollten aus einer Position der Stärke verhandeln. Wenn man sich Europa und die USA zusammen anschaut, unsere Wirtschaft, Wirtschaftskraft kombiniert mit der unserer transatlantischen Partner, dann ist die 17-mal größer als die Russlands. Wir sind stärker. Wir sollten nicht unsere eigene Macht untergraben.
Sie haben sogar den Begriff Appeasement gebraucht für die US-Strategie und den Umgang mit Putin, was uns ja an das Jahr 1938 erinnert. Ist dieser Begriff überhaupt sinnvoll in diesem Kontext?
Wenn Sie sich ansehen, dass man hier einem Aggressor, der dreist ein anderes Land angreift, auf dem Silbertablett serviert, was er will, dann belohnt man damit den Aggressor. Russland hat verlangt, die Sicherheitsarchitektur neu zu gestalten. Sie haben ukrainisches Territorium beansprucht und wollen, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt.
Sie hatten nun die Möglichkeit, erstmalig Kontakte zum Trump-Team zu knüpfen. Sie haben US-Vizepräsident J.D. Vance diese Woche getroffen. Er hat bei der Sicherheitskonferenz hier eine Rede gehalten, in der er den Europäern einen Vortrag darüber gehalten hat, wie Demokratie funktioniert. Was ist Ihr erster Eindruck?
Meinungs- und Pressefreiheit sind die fundamentalen Rechte in der EU. Das sind die Werte, für die wir stehen. Wenn Sie sich in der EU umsehen, dann blüht da die Demokratie. Hier in Deutschland gibt es bald Wahlen mit unterschiedlichen Parteien. Wir haben unterschiedliche innenpolitische Herausforderungen. Und um die kümmern wir uns selbst. Was wir von unseren transatlantischen Partnern erwarten, ist, dass sie sich mit den Bedrohungen auseinandersetzen, die von außen kommen, von Russland, Nordkorea, Iran und etwas verdeckter China, die zusammen gegen Demokratien vorgehen, gegen unsere Gesellschaften. Auf diese Bedrohungen sollten wir uns mit unseren transatlantischen Partnern konzentrieren.
Aber J.D. Vance scheint darin ja nicht die wahre Bedrohung zu sehen und sagt, die echte Bedrohung komme von innen. Sind die USA und Europa überhaupt noch Partner?
Wir hatten viele produktive Treffen mit verschiedenen Abgesandten und ich habe Vizepräsident Vance vor einigen Tagen getroffen und auch schon davor. Ich bin mir sicher, dass er dieselben Werte respektiert. Aber es ist auch wahr, dass die historische Erfahrung eine andere ist. Wenn Sie in Amerika leben, haben Sie sehr viel nettere Nachbarn als wir hier. Also spürt man vielleicht diese Bedrohung nicht. Aber wir sind die Mächte, die multinationale Ordnung geschützt haben, wo nicht das Recht des Stärkeren zählt. Und diese Allianz müssen wir aufrechterhalten.
US-Präsident Donald Trump hat auch aktuell vorgeschlagen, den russischen Präsidenten Putin wieder an den G7-Tisch zu holen, also daraus wieder die G8 zu machen. Ist die EU bereit, da mitzugehen?
Das geht in die falsche Richtung. Wir brauchen jetzt die politische Isolation Russlands für das, was sie getan haben. Bevor sie nicht Wiedergutmachungszahlungen an die Ukraine leisten für den verursachten Schaden und bevor sie nicht den Krieg stoppen, sollten wir über solche Dinge nicht reden. Denn sonst werden wir noch mehr Kriege erleben. Schauen Sie in die Geschichte zurück. Damit ein Land auf den richtigen Weg gerät, muss es seinen letzten kolonialen Krieg verlieren. Russland hat nie seinen letzten kolonialen Krieg verloren. Es ist also an uns, dafür zu sorgen, dass das passiert. Vorher können wir nicht zum Alltag mit ihnen übergehen.
Bleiben wir nochmal bei Russland. Sie erwähnten, dass die wahre Hürde darin bestünde, Putin an den Verhandlungstisch zu bekommen. Sehen Sie bei ihm eigentlich echten Willen zu verhandeln? Und wie weit sind wir überhaupt vom Frieden entfernt?
Das hängt von dem ab, was wir tun. Putin glaubt, dass die Zeit für ihn arbeitet. Und wenn ihm alles auf dem Silbertablett serviert wird, dann ist er in der stärkeren Position. Aber wir sollten sicherstellen, dass wir ihn politisch isolieren und auch wirtschaftlich unter Druck setzen. Wir arbeiten gerade an einem neuen Sanktionspaket, weil wir sehen, dass das der russischen Wirtschaft wirklich wehtut. Also sollten wir da weitermachen, damit sie das Gefühl bekommen, dass sie sich an den Verhandlungstisch setzen müssen. Derzeit ist das nicht der Fall.
Aber brauchen wir neben wirtschaftlichem Druck nicht noch mehr? Brauchen wir nicht auch mehr militärischen Druck?
Wir müssen der Ukraine so helfen, dass sie sich selbst verteidigen kann. Die Ukrainer werden jeden Tag bombardiert. Die Zivilisten leben jeden Tag in Angst. Sie müssen wir verteidigen. Die geschichtliche Parallele zu 1938 könnte sein, dass die Tschechen damals entschieden haben, sich zu wehren. Und die einzige Aufgabe darin bestand, sie zu unterstützen mit militärischen Mitteln und Geld, damit sie damit einen Weltkrieg verhindern. Und ich denke, wir sind heute in der gleichen Situation. Die Ukraine kämpft auch für Europa.
Wie weit also sind wir noch von einem Frieden in der Ukraine entfernt?
Das hängt von uns ab. Wenn wir uns die Wirtschaft in Russland ansehen, dann sind ihre nationalen Mittel fast vollkommen aufgebraucht. Sie haben nicht dieselben Erträge aus dem Öl- und Gasverkauf wie früher. Die Zinsrate der Nationalbank liegt bei über 20%. Arbeiter werden entlassen. Der Arbeitsmarkt ist in schlechter Verfassung. Wir sind stärker, als wir denken. Und sie sind schwächer, als wir denken. Also sollten wir unsere Macht nicht unterschätzen und unsere Anstrengungen und unseren Zusammenhalt verstärken.
And we should really concentrate our efforts and unity.
High Representative, thank you.
Thank you.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas war das bei uns im Exklusivinterview.
Und das war's für diese Ausgabe, für diese Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien von der Münchner Sicherheitskonferenz. Die nächste reguläre Ausgabe von Streitkräfte und Strategien gibt es am kommenden Dienstag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Ja, Kai, und uns bleibt jetzt nichts anderes übrig, als uns zu verabschieden. Anna Engelke, natürlich nennt sich der Esel immer als erstes, nein, Kai Küstner und Anna Engelke. Und vor allen Dingen, was ich wirklich toll finde, ist, dass wir jetzt das mal wieder zusammen gemacht haben.
Ja, das kommt nicht mehr so oft vor in letzter Zeit. Insofern, alles gut.
Ja.
Und dann auch noch auf derselben Veranstaltung.
Genau, auf derselben Veranstaltung. Also wir verabschieden uns jetzt wirklich, Kai Küstner und Anna Engelke. Und wir haben jetzt noch einen Tipp für die ARD Audiothek. Dort gibt es nämlich Karen Mioska auch zu hören. Und das Thema ihrer Talksendung ist Deal ohne Europa. Was planen Trump und Putin für die Ukraine? Gäste sind Norbert Röttgen von der CDU, der ukrainische Botschafter Oleksiy Makeyev und auch der Militärexperte Carlo Massala, den ihr ja auch aus unserem Podcast kennt. Karen Mioska immer am Sonntag live um 21.45 Uhr im Ersten und danach auch als Podcast in der Audiothek oder als Video in der ARD Mediathek.